Kunstverdacht, der Kunstrechtspodcast.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kunstverdacht, der Pilotfolge des Podcasts über Kunst und Recht. Wir dürfen uns ganz kurz vorstellen. Ich bin Lukas Betzol. Ich bin da für Laienfragen und für die Stimme. Und mir gegenüber sitzt
Dr. Nicola Kemle. Ich freue mich auch, Sie hier begrüßen zu dürfen bei unserem ersten Piloten von Kunstverdacht, wo wir gemeinsam viele Themen des Kunstrechts miteinander besprechen, erörtern, diskutieren und streiten werden.
Hoffentlich nicht so sehr streiten.
Ich glaube, die Streitkultur ist wichtig, gerade im Bereich von Kunst und Recht.
Sonst wäre es ja auch kein spannender Podcast.
Richtig.
So ist das.
Und wir müssen streiten, weil die Themen sind so von Moral, Ethik, Recht, Politik geprägt. Das kann man nur nicht nur diskutieren, das muss man auch manchmal erstreiten, um zu einer Lösung zu kommen.
Oder eben Lösungsvorschläge.
Das wäre natürlich auch möglich. Das hoffen wir natürlich auch, dass wir die Lösungsvorschläge gleich mitgeben können oder Ansätze, um sich eine Lösung erarbeiten zu können.
Am Ende wird es nämlich so sein, dass uns ja niemand fragt.
Genau. Natürlich können Sie uns über unseren Instagram-Account Kunstverdacht auch Fragen stellen oder auch Themen sich wünschen, wenn Sie möchten. Oder wenn Ihnen etwas in einer Folge nicht klar ist, können wir das natürlich auch gerne Ihnen dann nochmal erläutern oder in dem entsprechenden Beitrag kommentieren.
Genau, zu finden auf Instagram unter Kunstverdacht, so wie man es spricht und schreibt.
Genau, alles kleingeschrieben und zusammengeschrieben.
Sehr gut. Worüber reden wir heute?
Heute reden wir eine Art Übersicht über die Themen, die uns die nächsten Monate beschäftigen werden. Was wird es denn geben? Was werden die Inhalte sein? Manche Folgen werden ein, zwei Folgen werden, manche werden auch zusammengefasst. Das heißt, heute reden wir einfach über das, was uns die nächsten Monate begleitet. Wir werden den Podcast ungefähr im 4-Wochen-Rhythmus ausstrahlen.
Mhm, aber nagelt uns nicht drauf fest.
Manchmal werden es auch nur 2 Wochen sein. Das ergibt sich auch. Und natürlich auch aufgrund der Aktualität der Themen werden wir manchmal auch die Reihenfolge verändern, wenn wir merken, etwas ist in der Presse ganz brisant, wie gerade auch aktuell die Torten, die auf die Mona Lisa geworfen wurde oder die Gruppe, die sich an Gemälden mit Klebstoff festklebt.
Genau.
Um zu protestieren gegen verschiedene Dinge, die auf der Welt geschehen.
Genau. Heute soll es erstmal über die Übersicht gehen, natürlich. Aber auch stellen wir uns erstmal die Frage, was ist überhaupt Kunstrecht? Warum? Genau. Was hat das für eine Existenzberechtigung? Und da fangen wir direkt, glaube ich, einmal an.
Genau, also Kunstrecht ist die Verbindung zweier völlig konträr gegeneinander gestellten Welten. Wir haben einmal das Recht sehr klar strukturiert und die Kunst, die wie so eine Art Yin und Yang existiert. Einmal natürlich diese ganzen ideellen Momente, die man kaum über das Recht auffassen kann, und natürlich auch die wirtschaftlichen Momente. Nicht zu vergessen, ein Leonardo da Vinci kann 500 Millionen kosten. Also wir haben die Kunst, die völlig diametral ideelle Momente, wirtschaftliche Momente verbindet, und das Recht, was versucht, das Ganze ja in die Gesellschaft zu integrieren und auch versucht, miteinander zu verbinden, einmal nicht nur regional, national, europäisch, sondern auch international, weil Kunst ist natürlich etwas, was immer über die Jahrhunderte, Jahrtausende komplett durch die Welt gewandert ist. Kunst verbindet uns. Kunst ist das, was eigentlich auch die Menschheit miteinander verbindet.
Mhm. Für wen macht man eigentlich Kunst? Macht der Künstler das für sich selbst oder macht er das für andere Menschen?
Ich glaube, da müssen wir gleich noch eine Flasche Rotwein öffnen. Also für wen Kunst geschaffen wird. Ich glaube, das wäre eine schöne Folge mit einem Kunsthistoriker, das mal zu ergründen, warum Kunst geschaffen wird. Historisch gesehen war natürlich früher Kunst immer ein Ausdruck der Mächtigen und derjenigen, die mächtig werden wollten, um sich zu präsentieren gegenüber der Bevölkerung, gegenüber dem Volk. Es gab dann einen Wandel, kurz zusammengefasst. Mittlerweile macht man das aus altruistischen Motiven oder weil man einfach Lust drauf hat. Was natürlich gleich die nächste Frage hinten anbringt, die wir in einem der ersten Podcasts diskutieren werden. Was ist eigentlich Kunst? Mhm. Was ist eigentlich Kitsch und was ist Handwerk?
Genau.
Wie kann man das überhaupt unterscheiden? Und wer hat das Recht, das zu unterscheiden?
Beispiel, Badewanne. Eine dreckige Badewanne im Museum, die dann von den Putzkräften gereinigt wird. weil sie nicht als solches erkannt wurde, also als Kunstwerk.
Genau, die berühmte Badewanne von Beuys. Nur kurze Info, es waren nicht die armen Putzkräfte, es war tatsächlich ein Verein, der unten in den Kellerräumen eine Veranstaltung abgehalten hat.
Ah.
Und man dachte, ach, man braucht etwas, um das Bier zu kühlen. Da stand so eine dreckige alte Badewanne im Flur. Hat man halt geputzt. Eine interessante Frage, was ist, wenn man Kunst gar nicht erkennt? So, wir haben ja diesen wunderschönen Spruch, ist das Kunst oder kann das weg?
Genau.
Wie kann man überhaupt Kunst erkennen? Und ich gebe selbst zu, auch wenn ich ja selbst Kunsthändler war und im Kunstrecht arbeite, manchmal frage ich mich auch, ist das noch Kunst?
Mhm. Das ist genau die Frage. Weil ist es erst, warum, also ist es Kunst, wenn man einem erst sagen muss, dass es sich um Kunst handelt?
Oder muss man es überhaupt sagen? Oder ist Kunst nicht von sich aus Kunst? Und da kommen wir auch einem sehr spannenden Podcast, der gleich kommen wird, auch sehr früh am Anfang. Wie weit geht Kunst? Wer kann überhaupt Kunst erschaffen? Kann eine künstliche Intelligenz Kunst erschaffen? Können Tiere Kunst erschaffen? Wir haben jetzt lebendige Kunst in den Museen, sei es ein angeketteter Hund oder Goldfische im Mixer oder Spinnen, die im Palais de Tokio auf einmal Spinnennetze machen, ist der Künstler noch wirklich Künstler und Schöpfer?
Muss man sich als Künstler irgendwie bewiesen haben, damit, damit man als solcher wahrgenommen wird oder als Künstlerin? Oder könnte ich jetzt als jemand, der noch nie etwas handwerklich, ästhetisch Ansprechendes fabriziert hat, auch als Künstler gelten?
Da braucht Kunst zu machen überhaupt eine Vorkenntnisse? Nein, braucht es nicht, um es kurz abzukürzen. Mhm. Aber das ist die Frage, wer kann Kunst machen? Menschen? Tiere, künstliche Intelligenz in der Zukunft und wer hat die Rechte? Und das wird uns auch beschäftigen dann, was ist die Abgrenzung zum Urheberrecht? Mhm. Ist Kunst immer gleich urheberrechtlich geschütztes Kunstwerk oder ist Kunst etwas ganz anderes? Mhm. Und das wird auch eine spannende Frage sein, Kunstfreiheit. Was darf Kunst, was muss Kunst machen eigentlich? Ist Kunst auch etwas, was am politischen Leben teilhaben muss?
Genau.
Muss Kunst provozieren?
Ist Kunst nicht einfach nur so etwas, was man schön, schön anschauen kann? Oder muss Kunst auch etwas bewirken?
Genau, oder
Beispiel, ja Bundestag, der verhüllt wird.
Bundestag, der verhüllt wird, eigentlich recht hübsch anzusehen. Aber auf der anderen Seite, ist nicht auch die Kunstfreiheit etwas so Wertvolles? Und wie sind die anderen Freiheiten dagegen zu werten? Also die Religionsfreiheit. Man bedenke die Streitfälle mit anderen Kulturen und Religionen.
Charlie Hebdo.
Ja, genau, eine sehr, sehr große Frage gehört auch zu Kunstfreiheit. Satire ist eine Kunstform. Wie weit darf natürlich die Kunstfreiheit hier durch Religionsfreiheit eingeschritten werden oder durch auch das Recht der Bevölkerung auf ein friedlich geordnetes Zusammenleben? Mhm. Wird unheimlich spannend werden und das ist zum Beispiel etwas, wo man sehr gut nicht nur diskutieren, vielleicht sogar auch streiten muss.
Mhm. Jetzt sind wir direkt schon mitten in der Materie drin. Ich würde aber tatsächlich einen Schritt nochmal zurückgehen, vielleicht zwei, und erstmal besprechen, was ist überhaupt Kunstrecht? Kunstrecht hört sich jetzt an wie eine der herkömmlichen Sparten des Rechts. Wir haben ja sowas wie, das haben alle schon mal gehört, wir haben Mietrecht, Strafrecht, Erbrecht und so weiter und so fort. Diese ganzen Sparten des Rechts, auf die man sich spezialisieren kann, Arbeitsrecht und so weiter, Familienrecht, diese ganze Geschichte. Genau. Was berührt Kunstrecht?
Kunstrecht, ursprünglich war es wirklich ein Nischenfach, muss man dazu sagen. Und so eine genannte Querschnittsmaterie hat man es bezeichnet. Weil jeder Kunstrechtsfall hat eigentlich immer zum Zivilrecht, zum Strafrecht, zum öffentlichen Recht Bezug. Es gibt kaum einen Fall, der wirklich nur in einem Rechtsgebiet ist. Deshalb, es war immer eine Querschnittsmaterie. Es hat sich mittlerweile zu einem ganz eigenständigen, sehr großen Rechtsgebiet erweitert. Wir haben große internationale Abkommen über Kunstrecht. Wir haben europäische Richtlinien. Wir haben natürlich auch mittlerweile deutsche Gesetze. Wir haben das Kulturgüterschutzgesetz, was sehr groß den Import und Export regelt. Also es ist von einem Nischenfach, von der Querschnittsmaterie mittlerweile zu einem eigenen Rechtsgebiet geworden, dessen Ziel nicht nur ist, zwischen streitenden Parteien, ob es jetzt zwei Personen sind oder der Staat und eine Person ist oder zwei Staaten sind, zu entscheiden, sondern auch, wo es um das Kunstwerk geht. Und wie wir anfangs gesagt haben, dieser ideelle Moment eines Kunstwerks wird im Kunstrecht sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Es geht nicht nur darum, ob eine Partei gewinnt oder verliert in einem Prozess oder in einem außergerichtlichen Verfahren, sondern es geht auch darum immer, was ist für das Kunstwerk das Beste und wie wird es mit der Zukunft dann damit umzugehen sein.
Mhm. Du sprichst immer wieder von ideellen Momenten. Kannst du das ganz kurz nochmal ausführen, was du damit meinst?
Gerne. Also zum Beispiel etwas sehr gutes, beispielhaftes ist jetzt durch dieses Kulturgütergeschutzgesetz gekommen. Und zwar haben wir die Bezeichnung national wertvolles Kulturgut. Das heißt, wir nehmen Kunstwerke und sagen, die sind so wichtig für uns, aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihren ideellen Momentes, dass man sie nicht mehr exportieren darf, dass sie geschützt werden. Ist eine wunderbare Podcast-Folge, in der wir sagen werden, warum gibt es dann überhaupt etwas? Warum ist ein Kunstwerk in Deutschland wichtig und in Frankreich nicht mehr? Und wie kann es überhaupt sein aufgrund der Jahrhunderte? Aber das ist ein ideeller Moment. Oder ein zweiter ideeller Moment ist zum Beispiel bei der Frage der Kunstfälschung. Wenn ich etwas kaufe, ich kaufe jetzt, ich sage mal, ein Original Vermeer. Der hat 70, 80 Millionen Euro gekostet, ein Wahnsinnspreis. Und auf einmal erfahre ich, dass er nicht original ist. Er ist nicht von Vermeer geschaffen, sondern von einem Kunstfälscher, wie man so berühmt sagt, geschaffen worden. Und schon bin ich enttäuscht. Obwohl sich das Gemälde, das ich ja gekauft habe, weil ich es so schön fand, weil es mir etwas bedeutet hat, weil es mich bewegt hat, hat sich nicht verändert.
Richtig.
Wenn wir feststellen würden, die Mona Lisa ist nicht von Da Vinci gemalt, sondern von Herrn Müller aus Buxtehude. Mhm. Nichts gegen Herrn Müller aus Buxtehude übrigens.
Und auch nicht gegen Buxtehude.
Ja, auch nicht gegen Buxtehude. dann würden wir natürlich ja, nicht sagen, oh Gott, sie ist schlecht, weil sie verliert ihr Lächeln nicht. Die Mona Lisa hört nicht auf zu lächeln. Dieses jahrhundertealte, wunderbare Lächeln, von dem wir sagen, das hat einen Zauber inne, das ist ja nicht auf einmal weg. Ja. Das ist immer noch da, nur wir haben es einer falschen Person zugeordnet und sind deshalb frustriert. Aber das ist dieser ideelle Moment.
Es geht nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, ja, nicht um den Schaden, den man durch, durch die Fälschung erlitten hat.
Genau.
Das Geld, das man zu viel bezahlt hat, sondern einfach um das Gemälde an sich.
Genau, und dann ist die Frage, was hat eigentlich das Gemälde, das man ja als Original gekauft hat und behauptet hat, oh Gott, das ist ja ein wunderschönes, es wirkt auf mich, dieser Da Vinci, was soll denn jetzt auf einmal weg sein? Die Aura, die vielleicht jetzt weg wäre, die war auch vorher nicht da. Das war ja vorher auch nicht von Da Vinci.
Eben.
Das ist auch ein ideeller Moment. Also das sind so Sachen, oder ich sage mal Momente, die man berücksichtigen muss in einem Prozess. Mhm. Auch gerade zum Beispiel bei Kunstfälschung, wenn wir in einen Expertenstreit reingehen. Welcher Experte hat eigentlich recht? Und wer hat denn überhaupt am Ende die Macht zu entscheiden, ob etwas original oder echt ist? Und da werden wir uns auch in dem entsprechenden Podcast über Kunstfälschung damit beschäftigen dürfen, ist es nicht Zeit, neue Wege zu beschreiten und uns von dem Begriff der Originalität zu lösen? Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
In der Vorbereitung für den Podcast hast du auch noch was erzählt, Stichpunkt Orchideenfach.
Ja.
Was hast du damit gemeint?
Das meinte ich damals, als wir uns vorbereitet haben, dass früher wirklich Kunstrecht in Deutschland, als ich selbst vor 20 Jahren damit angefangen habe, es gab ein Lehrbuch, keine Zeitschrift in dem Sinne. Es war wirklich, in der Vorlesung waren 5 bis 8 Leute gesessen, muss man dazu sagen. Mhm. Mittlerweile, es ist kein Orchideenfach mehr, wenn ich heutzutage in die Vorlesung reinschaue über Kunstrecht. Sie ist proppevoll. Die Universität Passau hat jetzt einen Schwerpunktbereich im Kunstrecht. Die Sigmund-Freud-Universität in Wien hat den Lehrgang Kunstrecht. Es gibt eigene Lehrstühle für Kunstrecht. Die Universität Saarbrücken macht das auch sehr stark. Also es hat sich von einem kleinen, ja, Orchideenfach-Exotengebiet mittlerweile zu einem sehr großen eigenständigen Gebiet gemausert.
Okay. Und wo ist Kunstrecht präsent? Natürlich, wir haben jetzt über ein paar Fälle gesprochen, über Kunstfälschung und sowas. Das ist ja relativ weit weg von den meisten Leuten, würde ich sagen. Weil wenn ich viele Leute, beziehungsweise ich kenne nicht viele Leute, bei dir wird das sehr wahrscheinlich anders sein, die Gemälde besitzen, die am Ende Fälschungen waren oder sich als solche herausgestellt haben, beziehungsweise kenne ich nicht viele Leute, die sehr wertvolle Gemälde geerbt haben. Kunstrecht kann aber noch viel weiter gehen. Stichwort vielleicht, hast du schon gesagt, Urheberrecht in der Musik.
Genau, Urheberrecht in der Musik auf jeden Fall.
Das NFTs.
NFTs. Wie wir vorhin schon erwähnten, künstliche Intelligenz. Wer kann das schaffen? NFTs. Was erwirbt man eigentlich, wenn man ein NFT in der Kunst erwirbt? Weil ein Kunstwerk erwirbt man ja wirklich nicht mehr. Wie früher, also dass ich wirklich ein Kunstwerk an die Wand mir hänge, das habe ich nicht bei NFT. Ich habe auch kein Urheberrecht. Also ich darf nicht jetzt ein Musikstück verwerten, wenn ich ein NFT erwerbe, vom Prinzip her. Genau, Urheberrecht ist auf jeden Fall. Wir haben natürlich aber auch, ich sage mal, jeder ist ja jeden Tag mit Kunstrecht auch irgendwo konfrontiert. Oder man sieht es oft, es geht vom Graffiti an der Wand, von der Street Art. Es geht aber auch natürlich um meine Fotos, die ich bei Instagram hochlade. Mhm. Es geht um Fotos, die ich teile. Es geht um Musik, die ich verwende. Da sind wir auch ganz groß im Kunstrecht drin. darf ich denn Fotos einfach so replizieren oder nachstellen?
Oder jetzt in dem Sinne unseren Podcast zum Beispiel?
Genau. Das ist natürlich auch die Frage, die sich stellt. Und wie und wo darf ich etwas benutzen? Darf ich in einem Museum einfach ein schönes Bild machen von mir und einem Bild im Hintergrund, um es auf Instagram hochzuladen? Darf ich dann das Museum verlinken? Das ist auch Kunstrecht und das beschäftigt uns jeden Tag. Und gleichzeitig natürlich auch die großen Fälle in der Presse. Ob das jetzt die Kunstfälschungen sind mit Herrn Beltracchi, von dem viele bestimmt schon gehört haben, dem Kunstfälscher aus Freiburg, oder ob es ein Leonardo da Vinci-Gemälde ist, das für eine 500 Millionen verkauft wird, von dem man noch nicht mal weiß, ob es wirklich von da Vinci stammt oder Banksy? Auch nicht. Banksy, niemand kennt ihn, keiner kann ihn wirklich verifizieren.
Das Gemälde, das geschreddert wurde, davon hat man auf jeden Fall mitbekommen.
Genau, würde ich sagen. Oder bei Banksy auch wiederum die, ja, zurück zur Street Art, zu Graffiti. Wem gehört eigentlich ein Banksy, wenn Banksy jetzt mir auf die Hauswand was malt? Gehört es mir? Ja. Darf eigentlich ein anderer jetzt die Hauswand oder den Putz von der Hauswand mitnehmen? Muss er mir dann nur 80 Euro für den Putz ersetzen? Oder muss er mir 5 Millionen für den geklauten Banksy ersetzen? Und was mache ich eigentlich als Graffiti-Sprayer, wenn ich jetzt aus Versehen einen Banksy übersprühe? Oder auch, was natürlich auch hier in unserer Kanzleifälle sind, wenn jetzt Graffiti-Künstler etwas berühmter werden, geht es automatisch immer um Geld. Und auf einmal sehen sie sich auf irgendwelchen Insta-Accounts wieder und wollen auch hier ihre Tantien haben. Und natürlich nicht zu vergessen, die Verwertungsgesellschaften, die gleich von links reingeschneit kommen und sagen, ich will auch Geld.
Aber auch Dinge, die verbraucht werden können, können als Kunst gelten. Beispiel, die Brezel.
Ja, die Brezel. Kulturgut. Wir kommen wieder zu Nationalmotiven. Warum ist die Brezel national wertvolles Kulturgut? Und was bedeutet das eigentlich? Wenn eine Brezel jetzt hier auf einmal so geschützt wird, das heißt die Brezel.
Ist es wirklich die Brezel oder ist es eher das Schriftstück, was das Rezept festhält?
Werden wir diskutieren. Und was bedeutet das für ein Land? Natürlich. Natürlich werden wir auch uns mit spannenden Fragen, die uns jetzt aktuell auch beschäftigen und beschäftigt haben, letzten Jahren Kunst und Krieg. Ein ganz großes Thema. Es geht nicht nur um Raubkunst. Es geht nicht nur um den Zeitraum des Nationalsozialismus mit der entarteten Kunst und mit der Problematik der Restitution aktuell. Es geht auch darum, zum Beispiel jetzt, wie wir in der Ukraine ansehen, was passiert dort mit den Kunstwerken? Oder in den letzten Kriegen, wo auch Museen natürlich auf einmal vernichtet wurden oder Kunstwerke gestohlen wurden. Wir sehen auch natürlich, wenn wir auf die Ukraine gehen, spannende kunstrechtliche Prozesse, wenn es darum geht, dass auf einmal ein Goldschatz in einem Museum in den Niederlanden liegt. Die Ukraine möchte ihn zurück, aber auch Russland möchte ihn zurück und beide beanspruchen ihn, weil er aus der Krim stammt. Wem gehört eigentlich die Krim? Also hier sieht man, dass Kunstrecht auf einmal sehr politisch wird und entscheiden muss, was für eine Nationalität hat ein Kunstwerk, ein Kulturgut, das aus der Krim stammt. Ist es russische Nationalität oder ist es ukrainische Nationalität und kann und darf ich überhaupt unterscheiden?
Genau. Also man kann sehen, es geht nicht nur darum, ob Farbe auf ein Stück Papier oder auf ein Stück Leinwand geklatscht wird. Es geht auch viel, viel weiter als das. Damit werden wir uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen beschäftigen.
Natürlich die Brezel war immaterielles Kulturerbe, nicht nationales Kulturgut. Da waren wir zu schnell. Entschuldigung.
Ja, alles klar.
Muss man noch korrigieren.
Okay, ja genau. Also man sieht, Kunstrecht hört nicht bei Farbe auf einer Leinwand oder Farbe auf einem Stück Papier auf oder bei geschaffenen Kulturen, bei Dreck in einer Badewanne. Es geht noch viel, viel weiter auf internationaler, politischer Ebene. Ich freue mich auf jeden Fall.
Ich freue mich auch und ich freue mich, dass wir das zusammen machen werden und ich hoffe, dass Sie alle uns sehr gerne zuhören und auch entsprechend auf Instagram verfolgen, auf unserem Channel verfolgen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns, wenn Sie Wünsche für Themen haben, auch sehr gerne. Super, wir diskutieren gerne mit Ihnen mit und freuen uns.
Ja, wenn euch auch die erste Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, Wünsche, auch immer sehr gerne schreiben. Und noch einmal, Kunstverdacht auf Instagram, alles klein und zusammen. Dann würde ich sagen, wir versuchen jetzt zu schneiden.
Wir verabschieden uns für diesen Moment. Wir freuen uns, euch wieder zu hören zu unserer ersten Folge. Die wird sich beschäftigen mit lebendiger Kunst. Vielleicht ein kleiner Teaser. Lebendige Kunst ist zum Beispiel, wenn ein Hund in einem Museum zum Sterben ausgestellt wird. Wenn Spinnen im Palais de Tokio Netze basteln, wem gehören sie? Oder auch, wenn 10 Mixer aufgestellt werden in einem Museum mit jeweils zwei Goldfischen und ein Museumsbesucher drückt auf einen Knopf und dann werden zwei Fische gehäckselt. Da geht es nämlich um die Grenzen der Kunst. Kunst, sie lebt. Wem gehört sie und was sind die Grenzen?
Alles klar. Dann verabschieden wir uns.
Und wir werden 20 M's rausschneiden.
20.
Auf jeder Seite pro Minute.
Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Thema der lebendigen Kunst und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.